Es ist doch manchmal so schön, wenn man Lieder singt, die man schon lange nicht mehr gesungen hat vielleicht. Und mich freut es ganz besonders, wenn man sie auch kennt. Ja, da war ich mir nämlich bei dem Lied nicht so sicher. Aber einige waren so dabei, dass es bei euch bekannt war, auch schon länger wohl. Man kann sich vielleicht ganz gut vorstellen, wie das so ist, als der Martin Luther da sitzt, über einem dicken Buch gebeugt. Vielleicht hat er noch andere Bücher daneben sich liegen und sich überlegt, wie man denn jedes einzelne Wort da jetzt übersetzen soll. Vielleicht fällt euch da eine Filmszene dazu ein, die ihr gesehen habt, oder ein Bild, das es abbildet, wie der Martin Luther da in der Wartburg sitzt. Vielleicht war er sogar mal auf der Wartburg in diesem Zimmer, wo man sagt, vielleicht war es da. Man weiß ja nicht ganz genau, wo es war, aber es gibt ja ein Zimmer mit diesem Tintenfleck und so, wo man sagt, vielleicht hat er da übersetzt. Naja, es gibt ja verschiedene Darstellungen. Auf jeden Fall sitzt er über der Bibel mit seinen Wörterbüchern und kümmert sich um diese Wörter. Und er strengt sich richtig an, weil sein Anliegen ist ja, man soll es verstehen. Ja, der normale Mann, der gemeine Mann, so hat man damals gesagt, jeder normale Mensch soll es verstehen. Er hat das Neue Testament schon unter die Leute gebracht, jetzt sitzt er im Alten Testament und hat da angefangen und hat schon die ganze Urgeschichte durch, die Schöpfung schon übersetzt und die Geschichten von Abraham und Isaac und Jakob und Josef und alles das und die Wüstenwanderung. Und dann kommt er im 5. Buch Mose an einen Satz, der ist ein ganz besonderer Satz, weil ein heiliger Satz ist. Und da liest er, Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jeder weiß, was es heißt. Naja, Martin Luther wusste es damals, gell? Der konnte Hebräisch. Reni weiß es auch natürlich, easy. Vielleicht weiß manch andere auch. Das ist ein heiliger Text, an dem er da geraten ist. Das ist ein ganz heiliger Text für Juden bis heute. In vielen Gebeten kommt er ganz regelmäßig vor, in den Tagesgebeten morgens und abends. Manche Juden nehmen sich auch vor, dass das der letzte Satz sein soll, den man auf dem Sterbebett sagt, als treuer Jude, dass man da dieses Bekenntnis sagt, Adonai Elohenu, Adonai Echad, es gibt einen Gott. Das möchte man am Schluss noch mit sagen. Das ist ein ganz wichtiger Text. Auch nicht nur für die Juden, sondern auch für uns Christen. Ein Text mit Schlagkraft. Und das ist heute unser Predigtext für diesen Reformationssonntag. Darüber machen wir uns heute Gedanken. Und wir werden das heute so machen, weil dieser Text so wertvoll und intensiv und besonders ist, dass ich heute nicht nur eine lange Rede halte und ihr müsst hoffentlich durchhalten bis zum Schluss. Und wenn man dann noch wach ist, hat man irgendwas sich behalten. Sondern wir machen es heute mal so. Es gibt in diesem Text 4 Sätze und die sind alle unterschiedlich und ganz wertvoll. Und deshalb gucken wir die 4 Sätze einzeln an und danach werde ich dann meinen Mund halten für eine Minute. Der Aaron wird eine Musik spielen, der stellt sich einen Timer, das dauert dann eine Minute. Und in dieser Minute könnt ihr euch dann zu diesem Satz Gedanken machen. Ich werde euch dazu auch ein paar Fragen einblenden und über die kann man dann nachdenken. Das werden zu viele Fragen für eine Minute sein, aber es geht mir darum, dass ihr über diese einzelnen Schritte jeweils zwischendurch schon euch Gedanken macht. So machen wir heute diese Predigt mit diesen minütlichen Nachdenkmusiken zwischendurch. Und der erste Akt von unserer Predigt ist dieser Satz, den ich gerade auf Hebräisch schon gesagt habe. Und der jeder, der einmal Hebräisch gelernt hat, hat den auf Hebräisch auch auswendig lernen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, da kommt man, das muss man auf jeden Fall auswendig können. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Und den kriegt ihr jetzt auch mal. Die Sigrid geht jetzt mal rum mit solchen Kärtchen. Die sehen so aus. Wird gleich jeder eins kriegen, irgendjemand geht da hoch, Melli vielleicht, das sieht so aus, da steht dieser Satz auf Hebräisch drauf und hinten drauf seht ihr diesen 4 einzelnen Sätze und da könnt ihr euch dann in den jeweiligen Minuten zum drüber nachdenken, wenn ihr wollt, auch sogar was aufschreiben, wer will, kann einen Stift nehmen, ansonsten nehmt ihr euch das mit und macht euch eure Gedanken dann dazu einzeln. Wie gesagt, nicht verwundert sein, wenn ihr jetzt gleich einen Zettel kriegt, ich mache in der Zwischenzeit aber schon mal weiter. Adonai Elohenu, Adonai Echad, was heißt es auf Deutsch, wer weiß es außer der Reni? Ja, ein paar wissen es vielleicht, oder traut sich jemand? Schma Israel? Genau, sehr gut. Sehr gut. Also Schma Israel heißt erstmal höre Israel und dann der Herr ist unser Gott, der Herr allein, der Herr ist einer. Manche übersetzen tatsächlich der Herr allein oder es gibt auch Bibelübersetzungen wie die Gute Nachricht zum Beispiel, die machen noch ein bisschen deutlicher, worum es da eigentlich geht. Die schreiben dann der Herr und sonst keiner. Oder vorher bei der Schriftlesung von Domelli, ihrer Übersetzung, habt ihr gehört, der Herr und kein anderer heißt da, oder der Einzige hat es da, glaub, geheißen. Das ist das Zentrale an diesem Satz, an diesem Bekenntnis der Juden und auch von uns Christen. Es gibt nur einen Gott. Jahwe ist Gott und nur er, nichts anderes ist gleichwertig wie er. Das ist was Revolutionäres. Denn Göttervorstellungen gab es in vielen Kulturen, auch damals schon. Dass man die Vorstellung hatte, es gibt was, was über uns ist, was Größeres, was Mächtigeres, das war gar nichts Neues. Das gab es bei den alten Ägyptern schon, das gab es in der babylonischen Gegend schon, das gab es in Kanaan, das gab es dann später bei den Römern ganz genauso wie bei den Griechen und so weiter. Es gab immer die Vorstellung, dass es Götter gibt, aber es waren immer viele. Und es waren immer welche, die miteinander auch manchmal im Zwist standen oder verschiedene Zuständigkeiten hatten, aber es waren immer viele Götter. Und jetzt kommt damals das Volk Israel her und sagt diesen Bekenntnissatz: Der Herr ist unser Gott und es ist der Einzige. Nur er ist Gott. Das hat ganz schön provokativen Charakter. Das kann ganz schön herausfordern. Es gibt keine anderen Götter daneben. Da hätten sich die Israeliten damals schon daran erinnern können, dass ihnen das schon als eins der Gebote gesagt worden ist, nämlich das erste Gebot, wo Gott ihnen das am Sinai schon mitgegeben hat: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist ja interessant, dass das da steht. Gell? Offensichtlich gab es damals auch im Volk Israel die Vorstellung von anderen Göttern, dass Gott sagen muss: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ich bin's. Nur ich, der Einzige. Das, liebe Gemeinde, ist wichtig für den Glauben durch die Zeiten. Das war dann auch später wichtig, zu der Zeit der Römer zum Beispiel, wäre es kein Problem gewesen, wenn die Juden oder Christen halt gesagt hätten: Naja, wir glauben halt an den Gott Jahwe. Hätten die Römer kein Problem gehabt, wäre halt einer neben den anderen gewesen. Ja, wenn die Juden und Christen sagen, für uns ist Jahwe der Gott, dann sagen die Römer: Kein Problem, stellt ihn neben Mars und Saturn und Jupiter hin und dann habt ihr halt euren Gott. Hauptsache Cäsar ist auch irgendwo noch mit dabei, das war denen wichtig. Einer unter vielen, kein Problem. Aber wenn man kommt und sagt, das ist der einzige Gott und die anderen sind gar keine Götter, vor allem der Cäsar ist kein Gott, dann wird es natürlich schwierig, dann wird es herausfordernd, dann eckt man damit an, mit diesem Bekenntnis. Und ich habe mir gedacht, wie ist es eigentlich heute, wenn ich so heute in die heutige Zeit schaue, wie sieht man es da heute eigentlich? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, für viele ist durchaus okay, wenn Christen sagen: Naja, ich glaube an einen Gott. Kein Problem. Soll doch jeder das glauben, was er will, was er denkt, solange es sich einreiht in viele andere Dinge. Aber wenn wir sagen, wir glauben an den einzigen Gott, an den Gott, der über allem anderen steht, dann wird es herausfordernd. Und dann wird diese Botschaft auch heute schon als Provokation empfunden. Wie kann man einen Gott groß machen, der sich über das andere stellt und nicht das andere alles gleichwertig neben sich stehen lässt? Das ist heute eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor einiger Zeit habe ich euch mal das Beispiel erzählt von dem Berliner Stadtschloss, das man renoviert hat und wieder neu eröffnet hat. Und da gibt es diesen großen Ring, wo ein Spruch, ein Bibelspruch steht, zwei biblische Zitate, die der König Friedrich Wilhelm IV. Mal zusammengesetzt hat. Und die strahlen da jetzt wieder über Berlin im schönsten Glanz. Und da steht eben genau dieser exklusive Anspruch Gottes auch drin. Da heißt es: Es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, außer der Name Jesu zu Ehren des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Und das hat provoziert. Das ist bis heute umstritten, dass es da so steht über Berlin. Da gibt es viele, die dagegen vorgehen, weil sie sagen, dieser Exklusivitätsanspruch, nur Gott und nichts anderes gleichwertig, das passt nicht mehr in die heutige Zeit, sagen manche. Und genau da merken wir, was dieser Satz auslöst. Der heißt unser Gott, der heißt einer. Das ist auch heute noch eine Provokation. Wo kommt es her, frage ich mich und denke mir, dass es vielleicht daher kommt, dass wir weltliche autokratische Herrscher vor Augen haben, die auch einen Exklusivitätsanspruch haben und was es manchmal heißen kann, wenn man sagt, nichts anderes soll auf Augenhöhe mit mir sein, alles andere soll sich mir unterordnen, dass man davor Angst kriegen kann, kann ich verstehen. Dass weltliche Herrscher das ausnutzen, um ihre Macht groß zu machen und andere klein zu machen, das ist so und ist auch durchaus zu kritisieren. Aber dass man dann auf Gott schließt und sagt, Gott darf so nicht sein, da wird es schwierig, da wird es herausfordernd. Auch für uns, wenn wir diesen Satz heute in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass uns das von Gott zu Hilfe gegeben ist. Dass Gott dem Volk Israel damals schon und uns heute sagt, ich bin der einzige Gott und kein anderer soll neben mir stehen, um uns zu schützen. Dass nicht andere Dinge zu groß werden, zu mächtig werden in unserem Leben. Dass nicht andere Dinge von uns selber vergöttert werden oder zu Göttern erklärt werden, in den Gottstatus versetzt werden, weil es uns schaden würde, wenn wir andere Dinge zu groß machen. Anderen zu große Bedeutung und zu großes Gewicht geben. Das wäre gar nicht gut für uns. Es kann uns Hilfe sein, sagen zu können, ja, für mich ist der Herr mein Gott und nur er. Alles andere darf auch seine Berechtigung haben in manchen Dingen. Alles andere ist vielleicht auch irgendwie wichtig, aber es ist eben nicht Gott. Und sich das klar zu machen, das ist in meinen Augen ein Schutz für uns, ein eine Hilfe, dass wir Dinge eben nicht vergöttern. Dann erteilt man eben den Dingen, die so zum Göttlichen erhoben werden oder sich selber zum Göttlichen machen, eine Absage. Also wenn dann der Fußballspieler herkommt, der sich so als Fußballgott feiern lässt, dann ist für mich völlig klar, das ist natürlich kein Gott, weil es für mich nur diesen einen Gott gibt. Oder wenn ein Politiker herkommt und sagt, ich bin jetzt wieder Messias und ihr alle müsst mir zu Füßen fallen, dann kann genau das eben nicht Gott sein, weil ich weiß, dass es nur diesen einen Gott gibt und keinen anderen, der gleich groß ist. Das hätte man in unserer Geschichte vielleicht auch mal früher hören sollen. Das kann uns helfen. Oder auch solche Dinge, die oft vergöttert werden, wie Macht oder Erfolg oder Geld, was in unserem Leben sich so aufdrängt und zum Göttlichen machen will, das darf nicht Gott werden und das kann es nicht werden, solange ich diesen Satz für mich festhalte. Deshalb ist es für mich ein wichtiger Satz, für uns auch heute noch, weil er uns schützt. Martin Luther hat irgendwann mal gesagt, solus Christus, allein in Christus liegt das Heil und eben nicht in den anderen Dingen, die das auch beanspruchen. Nicht im Papst, nicht in der Kirche, nicht in Formen, Institutionen oder Strukturen, da drin finden wir es nicht, sondern allein in Christus. Und genau dieses Allein steckt in diesem Vers von heute auch drin. Allein Gott, er ist der, der über allem anderen steht. Die Beschränkung auf den einen ist eine Hilfe für uns. Vielleicht ist es gerade in unserer heutigen Zeit, wo Vielfalt so ein Schlagwort geworden ist, das für alles gelten muss, wo Vielfalt eigentlich so das Maß aller Dinge ist, ja, und zwar soll Vielfalt nicht nur eine Vielfalt abbilden, sondern auch alles gleichwertig sein. Vielleicht ist da umso wichtiger, dass wir heute auch mal wieder sagen, der Herr ist unser Gott und nur er ist auch Gott. Die anderen Dinge sind in Ordnung, aber sie sind eben nicht göttlich und sie dürfen es auch nicht werden. Sie werden gefährlich, wenn sie sich zum Göttern machen oder machen lassen. Der Schutz vor Vergötterung des Nichtgöttlichen, das steckt für mich da drin und dann steckt für mich noch was Zweites da drin. Wenn man nämlich sagen kann, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, dann hat es auch was wahnsinnig Verbindendes mit allen denen, die eben auch sagen, es ist mein Gott, dieser Gott ist einer. Wir haben eben einen Gott, auch wenn wir ganz unterschiedliche Formen haben, unseren Glauben zu leben. Auch wenn es ganz unterschiedliche Arten von Kirche gibt. Es gibt eben nicht nur diese eine Kirche. Solange wir den einen Gott haben, kann es ganz unterschiedliche Konfessionen geben, kann es Denominationen geben, die sich unterscheiden, kann man unterschiedliche Glaubensweisen pflegen. Das macht alles gar nichts, weil wir die Einheit in diesem einen Gott haben. Und deshalb ist dieser Satz auch deshalb wertvoll, weil er Einheit schafft. Wenn man dann Einheit nicht sucht in dem gleichen Musikgeschmack oder in den gleichen Traditionen, die man so pflegt, sondern weil man Einheit findet in dem Glauben an den einen Gott, der sich in Vater, Sohn und Heiligen Geist offenbart. Das ist das, was verbinden kann. Und was uns dann eben auch frei macht davon, von dem, dass alles andere gleich sein muss. Ende Teil 1. Eine Minute kommt jetzt Musik und ich lese vorher ein paar Fragen vor. Nicht überfordert sein, sucht euch am besten eine aus und denkt an der jetzt eine Minute weiter oder schreibt euch was dazu auf. Macht der Absolutheitsanspruch Gottes den christlichen Glauben intolerant? Was denke ich dazu eigentlich? Oder wo gibt es Dinge in meinem Leben, die wollen, dass ich sie ihnen den göttlichen Status erteile? Erfolg zum Beispiel oder mein erwünschter Familienstatus oder bewundert zu werden oder was auch immer euch einfällt. Wo strengt es mich vielleicht sogar an, mich auf einen Gott zu beschränken? Wo ecke ich damit an? Und bin ich bereit, trotzdem an diesem einen Gott festzuhalten, wo auch da, wo andere meinen, Gott einreihen zu müssen neben andere Dinge? Mit wem erfahre ich Einheit dadurch, dass wir uns unter diesen selben einen Gott stellen? Und wo macht vielleicht in manchen Themen dieses Bekenntnis zu dem einen Gott kompliziert es auch herrlich einfach. Eine Minute. viel zu kurz natürlich, um darüber nachzudenken und viel zu viele Fragen, ist mir völlig klar. Ich werde die Fragen wahrscheinlich auch irgendwann später in die Communi-App stellen, dann könnt ihr sie, wenn ihr wollt, auch nochmal später angucken. Aber jetzt geht es mir immer nur darum, dass man über diesen einen Satz auch mal nachdenkt, mit einer Frage vielleicht. Es geht danach genauso exklusiv, mit exklusiven Vokabeln weiter in dem, was Gott da weiter sagt. Nämlich, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott will also nicht nur ein bisschen, dass wir ihn ein bisschen lieben, so nebenher irgendwie, sondern ganz. Aber kann man überhaupt Liebe befehlen? Und kann man überhaupt befehlen, dass man jemanden ganz lieben soll? Und was heißt es eigentlich, dass ich Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben soll? Ist es nicht eigentlich eine Überforderung? Martin Luther als junger Mönch wollte Gott lieben und wollte Gott seine Liebe auch zeigen. Und er hat als junger Mönch das so versucht, indem er sich immer mehr selber auferlegt hat, immer strengere Selbstdisziplin geübt hat, sich immer mehr Aufgaben auferlegt hat, auch mehr als seine Glaubensbrüder im Kloster. Er wollte Gott beeindrucken mit seiner Liebe, bevor er gemerkt hat, dass diese Liebesleistungen gar nicht zu dem passen, was er später als Sola Gratia zusammengefasst hat. Es geht eigentlich allein um die Gnade, die ich gar nicht bringen muss, sondern die ich bekomme. Und genauso ist es bei der Liebe auch. Er berichtet mal von seiner Reise nach Rom, 1510 war die, oder vielleicht auch 11, wo er nach Rom geht und wo er dann schockiert ist, wie er die Leute auf den Knien diese Treppenstufen hochrobben sieht. Und wo er sagt, die tun alles, um Gott zu gefallen und leiden daran, dass sie nicht genug sind. Er selber hat es auch gemacht übrigens, aber trotzdem reflektiert er das hinterher so, dass er sagt, es kann unmöglich so sein, dass Gott es will. Spätestens als er in den Paulusbriefen entdeckt, dass Gott gar nicht der ist, der alles fordert, sondern der ist, der beschenkt, spätestens da ändert sich was bei ihm. Dass Christus uns das gibt, was das Gesetz verlangt, dass wir es nicht selber schaffen müssen. Und so kommt er auch im Blick auf die Kirche dann zu dieser Kritik, dass die eben auch nicht fordern darf, dass die Christen immer nur liefern müssen und leisten müssen, dass man sich die Liebe Gottes und seine Gnade erkaufen müsse. Gott lieben heißt vielmehr, dass man erkennt, wo er mich schon lang liebt, wo ich schon lang geliebt bin. Dass Gott eben nicht der ist, der fordert, sondern dass er der ist, der schenkt, zuerst beschenkt. Er schenkt uns Gnade und Gerechtigkeit und Friede und eben auch seine Liebe. Und deshalb heißt ihn lieben nicht, ich muss erst mal was bringen, dass er mich liebt, sondern das heißt, ich darf erkennen, dass ich schon lange geliebt bin und darf darauf antworten. Meine Liebe ist nicht das Erfüllen einer Bedingung, die Gott stellt, dass er es dann auch tut, sondern meine Liebe ist die Antwort auf das, was er schon lange für mich getan hat. Das ist Liebe. Und das heißt auch mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit voller Kraft zu lieben. Das heißt nicht, ich muss mich jetzt anstrengen und immer noch mehr aus mir rausquetschen an Liebe, sondern das heißt, ich darf erkennen, wie geliebt ich bin und das darf mich dann ganz bestimmen. Ich darf mich dann ganz davon bestimmen lassen, dass ich von Gott geliebt bin. Meine ganze Seele, mein ganzes Herz, mein ganzen Verstand und all meine Kraft darf durchflutet werden von dieser Liebe Gottes. Das ist meine Antwort und so antworte ich am besten auf die Liebe, die Gott schenkt. Nicht indem ich mich klein mache und indem ich Angst habe vor dem fordernden Gott, sondern indem ich mich erfüllen lasse von dem liebenden Gott. Und da ist dann Liebe eben was fürs ganze Leben. Nicht nur für den Kopf, aber auch nicht nur für die Gefühle, für das Empfinden und auch nicht nur für die Moral, sondern mein ganzes Leben darf auf Gott bezogen sein, mit allem, was es ist. Ihr kriegt auch wieder Fragen für eine Minute. Ihr merkt, jetzt wird es kurz so meine Zwischentexte. Ihr habt jetzt mehr Zeit zum Nachdenken. Wie liebt denn eigentlich meine Seele, kannst du dich mal fragen. Wie liebt eigentlich mein Herz? Wie liebe ich mit ganzer Kraft den, der mich mit allem, was er ist, liebt? Und das nicht als Forderung verstehen, ja, sondern als Frage nach der Art und Weise deiner Antwort. Und wenn mir klar wird, was Gott mir schenkt, wie kann ich ihn dann lieben, zurücklieben? Liebe als Antwort, nicht als Leistung. Was bedeutet es eigentlich für meinen Glauben konkret? Und wo wird da vielleicht auch was entlarvt in meinem Glauben? Kann ich Gott lieben, auch wenn ich manches, das ich vielleicht gern von ihm hätte, nicht bekomme? Wodurch zeigt sich meine Liebe zu Gott? Und liebe ich ihn mit meinem ganzen Leben? wie kurz so eine Minute ist, gell? Mensch, aber so ist es. Jetzt wird Gott konkret. Im dritten Teil sagt er Folgendes: Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Gott gibt uns sein Wort für unser Herz. Aber nicht nur für unser Herz, sondern er gibt sie uns auch, dass wir sie weitergeben an andere. Hier ist das Beispiel mit den Kindern, die Menschen, für die man Verantwortung trägt und die man ganz bewusst und absichtlich auch prägt. Ich würde vielleicht auch sagen, das kann man auch noch weiterfassen. Ja, man kann die Worte Gottes natürlich auch noch an andere weitergeben, die um einen sind. Aber wir sollen Glaube eben auch lehren. Im Alltag heißt es ja, gell? Also jeden Tag, da wo man unterwegs ist, da wo man zu Hause ist, abends oder am Tag, am nächsten Tag, nicht nur sonntags oder nicht nur im Rallye-Unterricht, sondern eben auch da, wo das Leben stattfindet miteinander. Auch da soll man davon reden und diese Worte weitergeben. Und jeder soll davon hören. Apropos Rallye, wenn wir da jetzt wieder in die Reformationszeit gehen, das waren Luther und den Reformatoren so wichtig, dass sie dafür gesorgt haben und die Leute überredet haben, dass es möglich sein muss, dass jedes Kind, Mädchen und Junge, mindestens eine Stunde am Tag in eine Schule gehen soll. War für viele Eltern damals unverständlich. Die soll doch schaffen in der Landwirtschaft, auf dem Hof. Deshalb hat man doch Kinder. Warum soll die Schreiben und Lesen lernen? Braucht doch kein Mensch. Braucht nur die Elite oder der Klerus. Aber es war den Reformatoren wichtig, dass sie diese Worte verstehen und hören und lernen und dass es auch ein wichtiger Teil des Lebens ist. Eben nicht nur das, was sonst so im Alltag zu schaffen ist. Und nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen hat deshalb der Martin Luther ja einen Katechismus verfasst, in großen und in kleinen, wo schön zusammengefasst ist, was die wichtigen theologischen Themen sind, in einer für seine Verhältnisse oder in seinen Vorstellungen verständliche Sprache, dass man es auch schön lernen kann, auswendig lernen kann. Vielleicht haben manche von euch Teile von diesem Katechismus auswendig lernen müssen im Konfi-Unterricht früher mal. Das kennt ihr vielleicht noch manches auswendig. Das war genau das Ziel. Man soll diese Glaubensgrundlagen kennen und sogar auch weiter einschärfen. Weil nämlich sola scriptura ist nämlich das, was deutlich macht, allein die Schrift, da drin steckt das Heil, da drin stellt sich uns Gott vor. Und deshalb müssen wir sie auch kennen. Deshalb sollen sie auch die kennen, für die wir verantwortlich sind. Deshalb hat man sie ja übersetzt und um diese Worte gerungen, dass es jeder lesen kann und verstehen kann. Sie sollen im Gespräch sein. Und damit haben sie Glaube auch gelebt, denn es gehört zum Glauben dazu, dass man Glaube eben auch bespricht, nicht nur für sich behält, sondern auch teilt. Das hat das Volk Israel übrigens von ganz Anfang auch ausgemacht, dass sie immer Glaube auch weitererzählt haben. Dass keiner gesagt hat, das ist jetzt nur mein Glaube, sondern dass man immer gesagt hat, das ist unser Glaube. Heutzutage haben wir Glaube, auch durch die Reformation übrigens, sehr individualisiert. Das kommt auch mit aus dieser Zeit. Wenn man allein vor Gott steht und das so wertvoll ist, dass jeder auch allein vor Gott stehen kann und darf, dann führt es eben auch dazu, dass dann halt manchmal in der heutigen Zeit Glaube auch nur als Privatsache oder Persönliches verstanden wird. Das wäre aber zu wenig. Glaube ist immer auch was im Austausch, im Gespräch passieren muss. Im Alltag, dort, wo es passiert. Natürlich auch dort, wo er öffentlich gelehrt wird. Heutzutage habe ich so den Eindruck, das wird immer mehr auch in Frage gestellt oder manchmal kann man vielleicht gar nicht mehr oder traut sich nicht mehr zu, über den Glauben zu reden, weil man es vielleicht gar nicht mehr weiß, wie man es ausdrückt oder weil man vor allem nicht anecken will. Man möchte niemand bevormunden mit dem, was man selber glaubt und deshalb sagt man am besten auch gar nichts. Ich finde es so interessant, wenn es hier heißt, du sollst das deinen Kindern einschärfen. Also dieses Einschärfen, ja, wie wenn man da was reinkratzt in die Kinder. Das hat ja schon was Scharfes oder was fast schon Verletzliches oder Verletzendes auch. Ja, das könnte man da mithören. Aber ich habe mir mal überlegt, was schärfen wir eigentlich Kindern heutzutage ein? Also ich sage mal so, als gute Eltern schärft man seinem Kind ein, dass man sich an die Verkehrsregeln hält, weil es für das Kind gut ist, wenn es die Verkehrsregeln kennt und wenn es weiß, wie man sich da verhält. Deshalb schärft man es ihm ganz besonders ein. Oder man schärft ihm Werte oder ja, das, wie man sich verhalten soll ein. Man schlägt keine anderen Kinder, ja, wird einem eingeschärft. Ja, und das muss man den Kindern auch einschärfen, weil das wichtig ist fürs Miteinander und für die Kinder selber. Und heute werden einem natürlich auch noch andere Dinge eingeschärft, wie man am besten mit der Umwelt umgeht zum Beispiel oder was auch immer gerade wichtig ist, dass Demokratie wichtig ist, auch alles richtig und gut. Interessanterweise missioniert man da in vielen Bereichen, aber wenn es um den Glauben geht, dann ist man irgendwie vorsichtig und sagt, ich will aber keinen bevormunden. Das darf man doch nicht irgendwie jemandem überstülpen und das ist auch so. Glaube soll übergestülpt werden, aber eingeschärft schon. Und was heißt es eigentlich? Kann man überhaupt Kindern was einschärfen? Oder will ich das überhaupt? Ich kann mich erinnern an einen An einem Mittag bei einer Konfirmation, da war ich noch bei einer Familie von einer Konfirmandin eingeladen zum Kaffee trinken, und da hat mir eine Oma von der Konfirmandin gesagt, wie unmöglich sie das findet, dass man heutzutage Konfirmanden noch was auswendig lernen lässt. Kann man doch nicht mehr machen, sei doch nicht mehr in der Zeit, das können die auch gar nicht mehr und wie auch immer. Es hat viele Gründe gehabt, warum das nicht passt. Dahinter steckt natürlich eine Erfahrung, dass sie das selber als schmerzhaft erlebt hat und dass sie natürlich darunter gelitten hat. Ist völlig verständlich. Und ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, weil ich will ja nicht, dass die Konfis darunter leiden unter dem, was ich fordere. Auf der anderen Seite höre ich von so vielen, wie dankbar sie sind für das, was sie mal gelernt haben, früher mal. Vielleicht auch nicht nur, weil es immer Spaß gemacht hat, aber man hat da auch einen Schatz, der einem eingeschärft worden ist. Und wie traurig wäre es, wenn wir heute es nicht mehr einschärfen, aus vielleicht falscher Rücksicht. Das sind jetzt herausfordernde Fragen für deine Minute. Such dir eine davon aus. Sehe ich in meinem persönlichen Glauben überhaupt den Auftrag, dass ich Gottes Wort an andere weitergebe? Oder lege ich das in die Verantwortung von anderen, Profis quasi? Wenn ja, wem möchte ich oder wem könnte ich oder wem sollte ich denn die Botschaft Gottes weitergeben? Und was braucht es dazu? Welche Worte sind dazu die richtigen? Welche Methoden? Ist Erzählen angebracht, vielleicht aber auch austauschen oder diskutieren oder streiten vielleicht sogar womöglich? Wo setze ich die Grenze und warum setze ich sie da? Und was halte ich davon, Kindern Worte einzuschärfen? Soll man das Kindern zumuten, Glaubensgrundlagen auswendig zu lernen, auch wenn sie es womöglich noch gar nicht verstehen? Gibt es vielleicht aber auch Worte, die ich mal gelernt habe und für die ich heute dankbar bin? Eine Minute. Und zum Schluss noch ein Satz, wo es auch nochmal ganz praktisch ist. Und du sollst diese Worte Gottes binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ganz praktisch, so haben es auch die Juden umgesetzt in ihr tägliches Leben. Die wickeln sie um die Hand oder binden sich's um, wenn sie die Gebetsriemen anlegen. Dann haben sie auch dieses kleine Kästchen da, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo genau diese Worte aufgeschrieben und aufgerollt drin sind. Dann hat man diese Worte auch wirklich ganz wörtlich, im wörtlichsten Sinn, vor Augen, also zwischen den Augen sogar. So macht man das ja. Oder die Mesuzah, die am Eingang von einem Haus, von jedem jüdischen Haus hängt, ein kleines Röhrchen, wo man es an die Türpfosten hingenagelt hat, oder an jeder Synagoge ist das auch zu sehen. Da ist man ganz praktisch mit diesem Satz umgegangen. Wir sehen es heute nicht mehr ganz so pragmatisch. Wir sehen es vielleicht auch ein bisschen übertragen, dass es um das geht, was ich mir vor Augen stelle. Also, dass der Glaube das ausmacht, was ich mir vor Augen stelle. Sola fide hat man in der Reformation gesagt, allein der Glaube ist das, worin ich mein Heil finde, und deshalb muss man sich den Glauben auch immer wieder bewusst machen und bewusst vor Augen stellen. Und vielleicht tun wir es ganz ähnlich wie die Juden, wenn wir uns Bibelworte vor Augen stellen. Vielleicht habt ihr daheim irgendwo ein Wort an der Wand hängen, das ihr immer wieder seht, weil es da hängt auf einem Holztäfelchen oder weil es auf der Urkunde von deiner Konfirmation neben deinem Bett hängt oder weil du irgendein Symbol hast, das dich daran erinnert. Wenn man über den Friedhof geht und die Auferstehungssymbole sieht, dann stellen wir uns auch Glauben vor Augen, was unseren Glauben ausmacht. Und das tut uns gut. Das brauchen wir, dass es präsent ist. Ich erzähle in Taufgesprächen immer eine kleine Geschichte von Martin Luther. Man weiß gar nicht, ob es wirklich so war, aber ich finde, sie passt halt einfach gut. Da erzählt man sich von Martin Luther, dass er sich in seinen schwierigsten Zeiten, wenn er am meisten gelitten hat unter Anfechtung und wenn er gezweifelt hat und wenn er gesagt hat, ich kann zu meinem Glauben gar nichts mehr beitragen, ich kann gar nicht mal mehr sagen, ob ich überhaupt glauben kann, dann hat er sich auf seinen Schreibtisch geschrieben mit Kreide, ich bin getauft. lateinisch baptizatus sum, aber es bedeutet eben, ich bin getauft, um sich selber vor Augen zu stellen, das nimmt mir keiner. Auch wenn ich aus meiner Sicht meinen Glauben verlieren würde oder nichts da drin sehe, was ich noch beitrage, ich bin getauft, das gilt ein für alle Mal. Und das stelle ich mir vor Augen in der Zeit, wo ich es ganz besonders brauche. Finde ich eine super Geschichte, weil es genau darum geht, dass wir uns manchmal Dinge vor Augen stellen müssen, um uns daran zu erinnern, um uns die Gewissheit klar zu machen. Letzte Fragen für nochmal eine Minute. Was sind für mich denn Zeichen des Glaubens, die man in meinem Leben finden kann? Habe ich da welche für mich selber aufgestellt? Oder was sind vielleicht Zeichen, die mir immer wieder begegnen von außen, die mich prägen? Oder gibt es vielleicht Zeichen, mit denen ich was nach außen zeigen möchte? Und was aus Gottes Wort, was jetzt vielleicht gar nicht so gegenständlich ist wie so ein Symbol, sondern mehr eine Botschaft aus Gottes Wort, möchte ich mir bewusst vor Augen stellen. Dinge wie zum Beispiel die Bereitschaft zu teilen oder lieben zu können ohne Gegenliebe oder für andere Verkündiger oder Vorbild sein. Was möchte ich mir vor Augen stellen in meinem Glauben jetzt gerade? Worte, die heilig sind, nicht nur für Juden, Worte, die ganz viel für unseren Glauben uns mitgeben können. Und wenn ihr nur eine Sache mitnimmt, dann ist schon viel passiert heute Morgen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen, sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen den Augen sein. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Amen.